Deutschlandfunk Kultur. Neue Musik.
Seit dem Zweiten Weltkrieg fehlt der Berliner Zionskirche das klingende Herz, die Orgel. Im Jahre 2023 soll sie vollendet sein und die Fäden laufen zusammen bei Maximilian Schnaus, dem jungen Orgelvirtuosen und Kantor in der Gemeinde am Weinberg. Der Klangraum Zion soll gleichermaßen avancierter Konzertort sein, wie auch dem Gottesdienst und damit Menschen, denen neue Musik mehrheitlich nicht vertraut ist, eine neue Dimension der hörenden Wahrnehmung eröffnen. Welche technischen Errungenschaften Einzug halten werden in dieses Instrument zwischen Megalomanie und Mikrotonalität, zwischen Ekstase und Meditation, entscheidet sich jetzt. Organum in Posterum. Maximilian Schnaus und sein Projekt einer Orgel für die Avantgarde. Hören Sie eine Sendung von Matthias Richard Entriss.
Maximilian Schnaus, der Organist der Berliner Sophienkirche, führt mich ins Innere seiner Orgel, in den Balgraum. Obwohl jeder weiß, dass die Orgel ein übermenschlich großes Instrument ist, erschüttert mich die Tatsache, dass man sie betreten kann und dass sie eher wie eine Fabrikanlage anmutet als etwas Musikalisches. Es fühlt sich an, als wäre man Jonas im Walfisch.
Das sind so die Katakomben hier der Sophienkirche. In der Gemeinde erzählt man sich, dass hier in der Zeit des Nationalsozialismus eine Familie ein paar Tage sich versteckt hat. Ich weiß nicht, ob das stimmt, es ist auch nicht total abwegig. Aber es ist irgendwie so ein versteckter Raum, der keinen richtigen Zugang von außen hat. Das ist schon interessant hier.
Gewiss wie jeder andere fand ich den Begriff Musikinstrument für die Orgel stets als unzureichend. Und immer wirkte der Organist, zumal ihm oft ein oder zwei Registranten zur Seite standen, wie der Kapitän im Kirchenschiff.
Womit ja dann die Orgel vielleicht wieder prädestiniert ist für bestimmte Sachen im 20. Jahrhundert, oder? Auch bei Ligeti ist es ja so, dass das Musizieren in manchen Stücken nicht mehr eine wirkliche Rolle spielt. Also der Interpret wird auch zu einer Art Maschine in der zweiten Etüde für Orgel zum Beispiel, wo auch das Scheitern wiederum des Interpreten schon eingepreist ist. Nicht, dass das bei aller Musik im 20. Jahrhundert so ist, aber das gibt es schon, diese Dimension. Und das ist bei Orgel natürlich evident.
Zum Beispiel in der historischen Aufnahme der zweiten Etüde von George Ligeti, gespielt von Sigmund Zatmári 1969. Der Spieler muss geradezu Eigenschaften eines Uhrwerks annehmen, mit ganz ungeradzahligen Zahnrädern im Kopf.
Thank you.
Maximilian Schnaus ist Mitinitiator und in künstlerischen Fragen der maßgebliche Taktgeber für das Projekt Klangraum Zion, das der Zionskirche, eine seit dem Zweiten Weltkrieg orgellose Kirche in der Gemeinde am Weinberg in Berlin-Mitte, eine Orgel schaffen und sie zum führenden Orgelkonzertort Berlins machen soll. Es soll eine Orgel der Zukunft werden, eine ideale Orgel für die neue Musik, gleichzeitig aber auch der Musik im kirchlichen Leben neue Impulse geben. Aber sind das nicht zwei gegensätzliche Welten, die Avantgarde-Musik und der Gottesdienst?
Womit ist denn der Kirche gedient? Also in der ganzen Kirchengeschichte haben ja immer Künstler für die Kirche gearbeitet, haben Musik geschrieben, haben Bilder gemalt. Was ist denn eigentlich der Mehrwert, den die Kirche daraus hat? Nicht, dass man nur schöne Gebäude hat oder dass Leute das irgendwie gut finden und deswegen sonntags in den Gottesdienst kommen, sondern das Substanzielle daran ist ja eigentlich der Mehrwert, der durch Kunst, durch echte Kunst hineingegeben wird. Also die Glaubwürdigkeit, die Bach durch sein Tun der Kirche wiederum verleiht. Das ist die Aufrichtigkeit, die dahinter steht.
Die Orgel der Zukunft, wie mag die aussehen? Was soll sie können, was andere nicht können? Immerhin ist stets für die vorhandenen Instrumente komponiert worden. Sogenannte avantgardistische Effekte sind ja, abhängig von der Bauweise, auf normalen Orgeln wie der in der Sophienkirche durchaus möglich, zum Beispiel Glissandi. Und Maximilian Schnaus führt es mir an der Sophienorgel vor. Die vermeintlich praktischen elektrischen Schaltungen, die im 20. Jahrhundert üblich wurden, erlauben allerdings weit weniger Experimente als die rein mechanischen.
Mein Vorgänger Thomas Noll, auch ein sehr interessanter Organist, der sich hier schon sehr viel für zeitgenössische Musik eingesetzt hat, viele Sachen hier gespielt hat und so ein bisschen den Boden bereitet hat. Der hat eben hier eine Winddrossel einbauen lassen, was bedeutet, dass man in begrenztem Maße diesen Effekt doch erzielen kann, indem der Winddruck der gesamten Orgel reduziert wird. Also wenn man hier jetzt, nehmen wir mal ein Cluster einfach, und dann mit diesem Schwelltritt hier unten kann man das steuern. Das ist allerdings sehr filigran. Und da hört man schon, es gibt so eine Detonation.
Wenn man bedenkt, dass bereits die neue Musik in den vergangenen Jahrzehnten immer reicher an Gegensätzen geworden ist und die zukünftigen Denkbarkeiten gegen unendlich gehen, erscheint der Anspruch, für die Zukunft bereit zu sein, so übermenschlich wie die Orgel selbst. Was fehlt denn überhaupt? Schnaus, der Praktiker, bringt uns auf die Erde zurück.
Ja, aber im Kern eben ist sie immer ein Blasinstrument. Und deshalb dieser Weg über Winddruck, über niedrigen Winddruck, normalen Winddruck, zu hohen Winddruck, fast gar keinen Winddruck, also alle Möglichkeiten damit umzugehen, das erzeugt ja erstens schon mal ein riesengroßes Spektrum, das auch schon eingesetzt worden ist. Aber ich finde, oft in Musik der letzten 70, 80 Jahre wurden Dinge halt experimentell ausprobiert und nachher hat man das abgehackt und ist zum nächsten übergegangen. Aber da gibt es immer noch ein riesengroßes, nahezu unerforschtes Spielfeld, finde ich, allein mit diesen Dingen.
Ein ganz wunderbares Beispiel für die Entdeckerfreude und für die Bedeutung des Winddrucks bieten Ernst Albrecht Stieblers Torsi von 2002, die unter anderem das Ansprechverhalten der Pfeifen zum Gegenstand der Komposition machen. Es ist damit eines der seltenen Orgelwerke, die sich klangforschend der Physis der Orgel annehmen. Hier spielt Hans-Peter Schulz an der Heinz-Orgel der Stephanskirche in Konstanz. Maximilian Schnaus ist im Spielfeld der unendlichen Möglichkeiten völlig zu Hause, als Organist wie als Komponist. In seinem Orgelstück »Come, sweetest death«, »Komm, süßer Tod«, wendet sich die Orgel nicht mit göttlicher Gewalt, sondern mit einer ganz persönlichen und assoziationsreichen Ansprache an die Hörer.
Natürlich ist halt die Orgel von Anfang an mein Instrument gewesen. Also ich habe angefangen als Organist. Ich habe vorher keinen Klavierunterricht gehabt oder irgendwelchen anderen Musikunterricht mit der Tasteninstrument oder sowas, sondern direkt Orgel, durch Zufall, weil mich Orgel schon im frühen Kindesalter irgendwie, das fand ich unglaublich faszinierend, und dann tauchte irgendwann die Möglichkeit auf, das zu erlernen, das Instrument, und dann war ich Feuer und Flamme dafür sofort. Und dann bei Organisten ist das ja eigentlich klassischerweise so, da man gezwungen ist zu improvisieren die ganze Zeit, ist es naheliegend, dass so ein gewisser natürlicher Zugang zur Materie des Komponierens da ist. Also ich kenne eigentlich fast keinen Kollegen, der nicht irgendwie komponiert oder irgendwann mal komponiert hat, ist halt dann die Frage, wie man das weiter treibt, weiter pflegt und bis wohin man da gehen will und auch wie viel man dafür aufwenden kann an Zeit und Energie.
Schnaus nutzt die Fülle der Mittel in einem ausschweifenden Diskurs und lässt die Orgel wie in einem Vexierspiel oder gestaltwandlerisch immer neu und immer eins erscheinen und macht sich ihr doch nie untertan. Und? Sammelt in seiner Erkundung auch weltliche Fundstücke auf.
Das ist eine Referenz an David Lynch, Eraserhead, sein erster Spielfilm, wenn man das so nennen will. Und das ist eine Art Zitat daraus. Lynch ist ein Meister der Vielschichtigkeit, würde ich sagen. Und Vielschichtigkeit ist auch etwas, was mich irgendwie schon auch vor Lynch, als ich den noch gar nicht kannte, beschäftigt hat. Ich habe so ein bisschen ein künstlerisches Erweckungserlebnis mal gehabt bei der ersten Lektüre von Ulysses von James Joyce. Und dieser überbordende Reichtum an Bedeutungsebenen, das fand ich ganz fantastisch. Und wenn man es in Musik umsetzt, da ist Orgel irgendwie, scheint mir, prädestiniert dafür. Also auf welchem Instrument kann man wirklich 5 verschiedene Klangebenen auf 5 Manualen oder 4 Manualen und Pedal umsetzen? Und damit habe ich zum Beispiel in Come Sweetest Death stark gearbeitet. Also gibt es viele Passagen, wo auf Manualen Töne, Cluster, Akkorde fixiert werden, während man auf anderen Manualen spielt, und dann treten manche Sachen hervor, andere verschwinden dahinter, und es ist immer eine große Vielschichtigkeit.
Als Komponist ist Schnauss durchdrungen von der Klangwelt der Orgel, auch in anderen Besetzungen. Das Spiel mit Dichtegraden, typisch für Orgelmusik, findet sich sogar in seiner Chormusik, so in Sanctus von 2018 für den Dresdner Kammerchor. Da Schnauss viele Uraufführungen von Werken anderer Komponisten gespielt hat, fragte ich, wie diese mit der Orgel umgingen oder ob sie sie eher als Orchesterersatz ansähen.
Ja, eine Frage ist, wenn das so wäre das so schlimm, dass es ein Orchesterersatz ist? Dann kann ja auch großartige Sachen daraus entstehen. Und es war schon immer irgendwie ein bisschen, wenn man ehrlich ist.
Schnauss selbst hat sein Kammerorchesterstück von 2013, »What is like to be a bat«, also wie es ist, eine Fledermaus zu sein, später für Orgel umgearbeitet und die interessante Interaktion der Spieler mit Erfolg auf zwei Hände und vier Manuale verlegt.
Also die Orgel hatte ihre Hochzeit in der Barockzeit, als wirklich fast jeder Komponist sich auch automatisch mit der Orgel auseinandergesetzt hat. Der norddeutsche Stilus Fantasticus, denke ich daran, das waren ja die großen Komponisten dieser Zeit. Und dann bei Bach erreicht das natürlich die höchste Blüte. Und danach ist die Orgel einfach, hat die durch die Säkularisierung unglaublich an Relevanz verloren. Und der deutsch-romantische Orgelbau hat sich sehr in Richtung orchestrale Orgel entwickelt. Und es gab sehr viel Transkriptionskultur. Ich denke an die großen englischen Konzertsäle, wo häufig Orgelkonzerte gegeben worden sind, rein mit Orchesterwerken, weil es nicht möglich war, dort echte Orchesterkonzerte aufzuführen. Und dann Max Reger, Franz Liszt haben dann dennoch große Orgelwerke auch geschaffen, auf französischer Seite äquivalent dazu vielleicht Vidor und seine ganzen Nachfolger. Aber kann man ja jetzt nicht sagen, dass die bedeutendsten Komponisten ihrer Zeit automatisch sich für Orgel interessiert haben. Und es ist sogar heute noch weniger geworden, glaube ich. Es ist natürlich einfach ein Instrument, das sehr, sehr viel Wissen benötigt, um differenziert damit operieren zu können. Und dann hat es natürlich auch damit zu tun, dass in dem Orgelraum in der Kirche die neue Musik grundsätzlich nicht so einen besonders prominenten Platz einnimmt.
Selbst Ligeti hatte, trotz seiner aufsehenerregenden Orgelwerke Etüden 1 und 2 und Volumina, die Arbeit an Musik für Orgel nicht fortgesetzt. Und auch Brian Fernyhough hat nur ein großes Solowerk für Orgel geschrieben, Sieben Sterne von 1970, das ein biblisches, also kirchliches Thema reflektiert, denn es bezieht sich auf einen Holzschnitt aus Albrecht Dürers Apokalypse, der Leuchtervision des Johannes, wo es heißt, und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und die Zahl sieben hat auch in der haarsträubend virtuosen Komposition eine große Bedeutung, wenngleich sie dem unvorbereiteten Hörer nicht unmittelbar ins Ohr springt. Maximilian Schnaus spielt an der Orgel der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin.
Ob bei Brian Fernyhough, der dieses unglaublich komplexe und sehr schwierige, aber fantastische Orgelstück geschrieben hat, Sieben Sterne, die jetzt wirklich jedes Septolen 32. ganz genau, damit, das hat ja nachher mit der Wirkung der Musik gar nicht viel zu tun. Und das finde ich manchmal bei zeitgenössischer Musik sehr angenehm, weil eben nicht so, als würde man Mozart-Konzert spielen oder Beethoven oder auf der Orgel eine Bach-Trio-Sonate, das gesamte Publikum jeden Ton schon vorher kennt und es dann so um die Wirkung gar nicht mehr geht, sondern alle viel zu sehr auf eine ungesunde Weise auf Perfektion irgendwie getrimmt werden. Das ist bei diesen Stücken dann überhaupt nicht der Fall. Und das ist irgendwie eine wunderbare Lektion, finde ich, für einen Musiker. Und das macht auch deshalb, finde ich, viel mehr Spaß, sowas zu spielen.
Die Hoffnung, dass die künftige Zionskirchenorgel Komponisten zu neuen Werken inspirieren könnte, ist so berechtigt wie dringlich. und dass neue Werke der Gemeinde nicht in kulturmissionarischer Überzeugung aufgedrängt werden müssen, sondern sogar begeistert willkommen geheißen werden, dafür hat Maximilian Schnaus viele Beispiele.
Also es ist nicht möglich, innerhalb von einer Messe ein 30-minütiges Morton Feldman-Stück aufzuführen. Sicher nicht, das ist nicht der richtige Ort. Aber von solchen formalen liturgischen Notwendigkeiten abgesehen, wüsste ich nicht, warum irgendeine Musiksprache, warum irgendeine Klangsprache, Tonsprache nicht auch für den Gottesdienst geeignet sein sollte. Und da sehe ich schon uns als Kirchenmusiker total in der Pflicht, sich auch da mal dafür einzusetzen und zu bekennen. Meine Erfahrung ist, wenn man das tut, dann ist es keinesfalls so, dass da eine ablehnende Haltung einem gegenübersteht. Im Gegenteil, ich habe ganz andere Erfahrungen damit gemacht. Ich versuche hier in der Sophienkirche seit langer Zeit mindestens einmal im Gottesdienst, meistens eine Art von Improvisation, manchmal sind es auch Stücke, zu spielen. Manchmal spiele ich auch zeitgenössische Sachen wirklich zu Beginn oder am Ende des Gottesdienstes. Und ich kann mich erinnern, kurz nachdem ich hier angefangen habe, ist nun schon einige Jahre her, habe ich einmal ein Stück für Orgel und Elektronik gespielt von Jan Esra Kuhl. Das ist ein junger deutscher Komponist ungefähr meiner Generation. Wendeltreppe heißt das. Ein sehr spannendes Stück, wo man immer ein Zitat hat von Johann Sebastian Bach, das nach so einem chromatischen Fortspinnungsprinzip so immer weitergeführt wird. Und der elektronische Teil davon gleicht zu Beginn dieser Orgelmusik, die man wirklich in einem Plenum auf der Orgel spielt. Und das, was auf dem Band ist, wird aber dann mikrotonal wirklich so Cent für Cent für Cent dagegen verstimmt. Und am Ende kommt wirklich etwas raus, was für mich eigentlich fast schon schwer zu ertragen ist, aber es ist auch großartig. Also es zieht einem vollkommen den Boden unter den Füßen weg. Und da wusste ich wirklich nicht so, was würde hier passieren, als Gottesdienst-Nachspiel sowas anzubieten. Und das war tatsächlich, als ich das gemacht habe, der größte Applaus, den ich nach irgendeinem Gottesdienst jemals irgendwo bekommen habe.
Jan Esra Kuhl, Wendeltreppe, ein Live-Mitschnitt mit Martin Schmeding an der Orgel im Konzertsaal der Musikhochschule Freiburg. Eine Wendeltreppe ist das, wie aus einem Bild von MC Escher. Der Gestaltungswettbewerb für die neue Orgel in der Zionskirche betraf als erster konkreter Schritt zur Planung ausschließlich den Prospekt, das heißt den sichtbaren Teil der Orgel. Allermeistens besteht der aus den größten Pfeifen des Prinzipalregisters des Hauptwerks, die aus weiß glänzendem Zinn gemacht sind. Die weniger prächtigen Holzpfeifen sieht man so gut wie nie. Heute erlaubt die Technik weit mehr. Aus der Fülle teils spektakulärer Ideen, unter denen ein begehbarer Orgelwald, ein Orgelarkadien geradezu vielleicht der aufregendste war, leider ganz unpraktikabel, wurde ein eher schlichter Entwurf gewählt, dessen luftiger, aufs dahinterliegende Fenster durchscheinender Hauptteil auf der Orgelempore steht und an das räumliche Modell einer akustischen Welle erinnern soll, mich aber eher an die Rückenansicht eines Engels mit halb geöffneten Flügeln denken lässt. Diese Form verzichtet auf das gewaltige Aufragen der Basspfeifen gen Himmel. Zwei Teilwerke werden, für die Gemeinde gut sichtbar, auf der Galerie rechts und links oberhalb des Altarraums angebracht und wirken, metallische Fremdkörper zwar, wie eingegossen, eingeschmiegt in die vorhandene Architektur. Die Musik soll aber nicht nur hörbar sein, sondern durch eine hinter den Pfeifen installierte Lichtanlage unaufdringlich illustriert werden. Auch soll im Innern des Hauptteils eine Installation aus hunderten scheinbar schwebenden, an dünnen Drähten hängenden Metallsplittern aus dem Fertigungsprozess der Pfeifen ebenfalls durch das Orgelspiel in Bewegung versetzt werden. So wird die stumme Statik des herkömmlichen Antlitzes der Orgel behutsam belebt, hoffentlich nicht so, dass die visuelle Wahrnehmung das Hören durchkreuzt. Ohnehin bleibt die Hauptorgel im Rücken der Gemeinde. Über die musikalischen Eigenschaften ist damit aber nichts gesagt. Vielleicht das wichtigste Thema ist die Traktur, das heißt, wie der Tastendruck an die Orgelpfeifen weitergeleitet wird. In der alten Zeit war diese ein ausgefeiltes, rein mechanisches System von Zügen, Winkeln und Wellen. Eine der gängigen erweiterten Spieltechniken, die Orgelkomponisten in der neuen Musik nutzten und die am besten mit den alten Orgeln klappten, ist das Spielen mit dem Winddruck mittels halbgezogener Schleifen. So heißen die jeder einzelnen Pfeife zugeordneten Ventile.
Mit der Möglichkeit, das mechanisch zu bedienen, gibt es all diese Zwischenpositionen, die man benötigt, schon für Musik der 50er, 60er Jahre. Ligeti hat das exzessiv in Volumina verwendet, gefordert. Und das geht eben an der elektrischen Traktur nicht.
George Ligeti hat sein Stück Volumina ausdrücklich für die mechanische Orgel entworfen und nur als Option auch die elektrische in Betracht gezogen. Dominik Sustek hat es auf der modernen Orgel der Kölner Kunststation St. Peter eingespielt. So hoch sie für ihre Klangvielfalt und ungewöhnlichen Register gelobt wird, die Traktur der Hauptorgel ist ebenfalls elektrisch und ihr fehlt noch die Dimension des sensibilisierten Tastendrucks. Die dortige Chororgel dagegen ist mechanisch anspielbar. Hier ein Ausschnitt aus Volumina, in dem mit Lautstärken ganz exzessiv gespielt werden kann.
Wobei das eigentlich schon seit den 50er Jahren zum Standard dessen gehört, was Komponisten aus einer Orgel rausholen. Aber das eben geht mit vielen Orgeln leider nicht. Und auch im Moment in Berlin geht das mit den wenigsten Orgeln überhaupt. Und wenn, dann sind das keine Konzertinstrumente von einer bestimmten Größe. Also die elektrische Traktur, wie sich das entwickelt hat, so in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, das war einfach erstmal so, dass immer ein aus das Prinzip galt. Und sowohl Taste als auch Registerzug.
Eine elektrische Traktur ist aber in der Zionskirche vonnöten, da sie sich über große Entfernungen im Raum verteilt.
Mittlerweile, zur heutigen Zeit, kann man das mit einer elektrischen Traktur genauso mit proportionalen Magneten hinbekommen wie mit einer mechanischen Traktur. Also es ist dann nicht wirklich ein Unterschied. Und das wäre wahrscheinlich auch für unser Projekt in der Zionskirche wünschenswert, auf so eine Lösung mit Proportionalmagneten zuzugehen. Also heißt zum Beispiel bei einem elektrischen Registerzug habe ich jetzt, sage ich mal, 64 Zwischenstufen, die ich benutzen kann. Und das wird so von der Elektrik oder Elektronik, besser gesagt, natürlich übertragen, auch wenn die Übersetzung nicht mechanisch ist. Aber das klangliche Resultat ist das gleiche dann.
Wenn sich neben und eigentlich erst nach der Emanzipation des Geräuschs, der Erweiterung der Spieltechniken, etwas Neues in die neue Musik gepflanzt hat, so ist es die Mikrotonalität. Eigentlich gar nicht neu, aber für Jahrhunderte vernachlässigt, die Orgel stand bereits vor 300 Jahren im Mittelpunkt einer Stimmungsdebatte, die nach Lösungen für die sich chromatisch durch die Tonarten modulierende Musik mit nur 12 Tönen pro Oktave suchte. Und orgelartige Instrumente waren es, mit denen Harry Partsch und Arthur von Oettingen den Oktavraum in feinere Stufen aufteilten. Auf dem Orthotonophonium von Arthur von Oettingen, der es 1914 zum ersten Mal baute, einem Harmonium, dessen Gebläse mit den Füßen betrieben wird und pro Oktave 53 Töne besitzt, hat der Komponist Wolfgang von Schweinitz, der maßgeblich die reine Stimmung wieder zurück ins Bewusstsein der Gegenwartsmusik gebracht hat, Richard Wagners Vorspiel zu Tristan und Isolde intoniert und dessen komplexer Tonalität ihre physikalische Reinheit zurückgegeben. In Amsterdam steht die Fokker-Orgel mit 31 Tönen pro Oktave und die Tastatur ähnelt der von einem Knopfakkordeon. In dem Beispiel werden die Möglichkeiten einer gesteigerten Dissonanz hörbar.
In neuerer Zeit zum ersten Mal ist in Kassel, gerade in St. Martin, ja die neue Rieger-Orgel gebaut worden. Eine Orgel, die wahrscheinlich nicht so unähnlich der ist, die wir uns hier für die Zionskirche vorstellen, mit einem ganz und gar vierteltönig ausgebauten Manual. Ich habe das probiert und das ist fantastisch, was man da für Effekte machen kann. Ich bin mir aber nicht sicher, ob sich das flächendeckend durchsetzen wird. Man hat Subsemitonien zwischen allen Tasten. Heißt, zwischen H und C gibt es eine kleine Obertaste, die weiter hinten liegt. Und das mit Fingern zu spielen, ist natürlich eine unglaubliche Herausforderung. Das ist auch sehr, sehr aufwendig, sehr teuer, sowas zu bauen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das wirklich der Weg ist, der die Orgel fit für die Zukunft macht. Was man aber natürlich sehr leicht umsetzen kann, ist, dass man mit verschiedenen Registern, also ein Register, das vierteltönig gegen die Vielzahl der anderen Register gestimmt ist oder achteltönig, und dass man dann über verschiedene Manuale so ansteuern kann, dass man sich insgesamt doch wieder all diese Klänge zusammenbauen kann, die man eben haben möchte. Ich glaube, das ist eher realistisch und auch etwas ökonomischer gedacht und das wollen wir auf jeden Fall haben in der Zionskirche.
Wenn das Ziel ist, eine Orgel zu bauen, auf der möglichst viele Werke ohne Abstriche dargestellt werden können, sind experimentelle Register nicht von primärer Bedeutung.
Zum Beispiel in Bern gibt es eine interessante Orgel, eine Art Forschungsorgel, wo mit dem Winddruck sehr viel gemacht werden kann. Eben nicht nur in die Richtung, wir reduzieren den Winddruck, sondern wir können den Winddruck erhöhen. und damit Überblasen von Pfeifen erzeugen, die eigentlich so im traditionellen Sinne wäre das ja bei Prinzipalen nicht angebracht. Da gibt es zum Beispiel auch ein sehr spannendes Register in Bern, im Münster, eine Windharfe. Heißt das, das ist eine Orgelpfeife ohne Labien. Windstrom, den man da hört, ist ein Rauschen, einfach eine Art weißes Rauschen, die aber durch die Länge der Orgelpfeife eine Tonhöhe doch bekommt. Und so ganz entfernt hat man die Tonhöhen dann, aber es geht in den Bereich von Geräusch, von Rauschen. Das ist sehr spannend.
Die Komponisten sollen also die Spezialitäten der Orgel kennen und dafür komponieren?
Also es kann nicht sein, dass wir hier eine Orgel bauen, die einfach nur ein hochspezialisiertes Instrument ist, wo man Dinge machen kann, die sonst nirgends gehen. Wir wollen aber auch nicht eine klassische Orgel einfach nur bauen, wie sie überall anders steht. Also es muss eine sehr gut intonierte Orgel sein und Anforderungen an die Orgel, die eben darüber hinausgehen. Wollen wir gerecht werden, indem die Farbenpalette der Orgel erweitert wird in extremere Bereiche, also extrem leise, extrem laute Klänge. Es muss eine möglichst große Flexibilität in diesem Instrument geben für alle Möglichkeiten, das kultisch einzusetzen, für die Improvisation, die natürlich auch eine große Rolle nach wie vor spielt und spielen wird, für die liturgische Einsetzbarkeit und einfach auch für den Spaß am Klang und am Experimentieren.
Wie schön die Akustik der Zionskirche für die Orgel ist, warm, nicht übermäßig hallig, jedoch keineswegs trocken, konnte ich bei einem Konzert erleben, das Maximilian Schnaus dort auf einer zweimanualigen elektronischen Orgel mit einer Software namens Hauptwerk gab, welche die gesampelten Klänge der historischen Cavaille-Call-Orgel der Kirche Saint-Étienne in Caen verarbeitete. Täuschend echter Schönklang. Tatsächlich echt aber waren Schnaus-Fertigkeiten Karl-Heinz Stockhausens Himmelfahrt für Orgel, Sopran und Tenor, die erste Stunde seines unvollendeten Zyklus Klang, die 24 Stunden des Tages, zu spielen. Stockhausen verarbeitet darin 24 verschiedene Tempi und Klangfarben und hielt es eigentlich nicht für menschenmöglich, diese adäquat darzustellen. Schnaus, der neben der Tastatur auch noch diverse Glocken anzuschlagen hatte, schien zwei Hirne und vier Hände zu besitzen und meisterte das auf dem Kopf stehen der Zeit für beide Hände, wie Stockhausen es beschrieben hatte, meisterlich und schwebend leicht. Für einen Stockhausen-Kenner gibt Schnaus sich nicht aus, aber...
Was ich kenne, hat mir zum Teil sehr, sehr zugesagt und dann bin ich auf diese Himmelfahrt gestoßen und hat mich einfach gejuckt in den Fingern. Natürlich kann man das spielen. Es ist halt die Frage, wenn man wirklich diese Freiheit von zwei verschiedenen Tempoebenen übereinander, und es sind ja nicht nur zwei, sondern insgesamt 24, natürlich kann man das nicht mathematisch genau umsetzen. Wenn man das versuchen würde, dann wäre es unspielbar für einen Menschen. Aber man soll das natürlich versuchen. Ich habe das auch immer mit Metronomen gemacht, dann wird es schon. Und den von ihm erwünschten Effekt, den hat es dann auf jeden Fall.
Auch wenn das Konzert eine schöne Wirkung hatte und die Hauptwerksoftware durchaus echtes Musizieren zuzulassen schien, steht doch außer Frage, dass die kalte Perfektion gesampelter Klänge, wie sie zum Beispiel die elektronische Reiseorgel des Popstars unter den Organisten Cameron Carpenter in schier unerschöpflicher Fülle bietet, kein befriedigender Ersatz für eine mit dem Gebäude eins gewordene Kirchenorgel sein kann.
Das ist kein Tabu für mich oder so, aber das wird man niemals hinbekommen, dass man all diese Zwischenstufen irgendwie elektronisch abbilden kann. Das geht einfach nicht. Da liegt ja zwischen an und aus, zwischen 0 und 1 liegt das ganze Universum, das es eigentlich spannend macht.
Es wäre dann ein elektronisches Tasteninstrument, aber kein Blasinstrument mehr. Doch in der zukünftigen Zionskirchenorgel bleiben die Orgelpfeifen echt. Auch wenn wir die Grenzen des Möglichen stark erweitert finden werden, wird sie kein Monstrum menschlicher Hybris sein. Und statt zielloser Großartigkeit wird sie die Erfahrungen aus Vergangenheit und Gegenwart in sich vereinigen. Ein Instrument, dessen Möglichkeiten und Herausforderungen von der nicht vorhersehbaren Inspiration von Spielern und Komponisten ans Licht gebracht werden wird. Vorläufig bleibt die Orgel der Sophienkirche das Hauptinstrument von Maximilian Schnaus und tut bei aller Beschränkung guten Dienst für Konzertbesucher und die Gemeinde. Im Gottesdienst spielte er am 27. Januar 2019 Martin Daskes No Man's Land, wo das Zuspiel ergänzte, was die Orgel noch nicht kann und das in seiner tiefsinnigen Bescheidenheit einen großen Eindruck auf die unvoreingenommene Hörerschaft machte.
Organum in Posterum, Maximilian Schnaus und sein Projekt einer Orgel für die Avantgarde. In der neuen Musik brachten wir eine Sendung von Matthias Richard Entriss. Es sprach der Autor. Die Redaktion der Sendung hatte Caroline Naujoks.